Das, was ich aber mit ziemlicher Sicherheit schon sagen kann, und das deckt sich mit der Meinung von vielen Menschen, die dort noch mehr Expertise auch im technischen Bereich haben, das wird nicht besser. KI wird nie so schlecht sein, wie sie heute ist.
Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom DIKT-Expertentag. Talk, nicht Tag, an diesem Tag. Und ich freue mich ganz besonders über meinen Co-Autor von Wir sind Fake, Thorsten Jäkel. Er ist IT-Berater, Digitalberater und Coach für Führungskräfte. Und in seinem Buch in seinem Artikel für unser Buch zeigt er, wie Technologie uns helfen kann, Desinformation zu entlarven. Und ja, heute möchten wir darüber sprechen mit dir, lieber Thorsten. Herzlich willkommen. Ja.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich sehr, Teil dieses Projekts zu sein und natürlich auch heute in diesem Podcast mit dabei zu sein.
Thorsten, du verbindest ja wie kaum ein anderer, den ich kenne, IT und Management. Wie bist du auf dieses Thema gekommen und was hat dich dazu bewogen, über Deepfakes und Fake News zu schreiben?
Ja, es wird einfach ein immer ernstzunehmenderes Phänomen, also nicht erst seit Donald Trump mit Steve Bannon gemeinsam das Motto Flooding the Zone with the Shit ausgerufen hat. Das heißt, im politischen Bereich wird ja gezielte Desinformation auch durchaus mal öffentlich wahrgenommen. Das Ganze wird aber im Business-Kontext genauso gefährlich und wird sehr viel weniger wahrgenommen. Und desto wichtiger ist es mir, da auch eine gewisse Sensibilität dafür zu schaffen, dass man da auch aufpassen muss, weil da gibt es eben immer mehr potenzielle Gefahren und das Gute ist, es gibt auch ein paar Ideen, wie man sich davor wappnen kann.
Und du hast ja geschrieben, IT muss nicht kompliziert sein, sondern sollte nützlich und verständlich sein. Warum gilt das gerade auch im Umgang mit Desinformation im Netz?
Ja, ganz wichtig, weil einfach es gibt in sehr wenigen Unternehmen gibt es wirklich strukturierte, gute Systeme, um Desinformationen, Deepfakes und Fake-Videos, eben Fake-News strukturiert zu erkennen und damit vernünftig umzugehen. Und das ist einfach extrem wichtig. Und das Schöne ist, das geht eben einfacher, als man denkt. Aber das ist immer so ein bisschen wie mit diesem Thema sicheres Kennboard. Das ist immer so für mich immer so dieser Klassiker, wo ich sage, jeder weiß, da müsste ich mal was tun, aber letztendlich der Engpass ist da oft der Mensch und einfache Systeme und die gute Nachricht, es geht einfacher, als man denkt.
Beim Schreiben, was hat dich da am meisten überrascht? Die Leichtgläubigkeit vieler Leute oder die technische Raffinesse der Fälscher?
Beides in der Kombination ist natürlich keine gute Kombination. Das heißt, wir sind da oft leider sehr, sehr selbstgläubig, sehr, sehr leichtgläubig. Fängt ja schon an beim Thema Phishing-E-Mail. Also zum Glück gibt es mittlerweile mehr und mehr Unternehmen, die auch in Zusammenarbeit mit externen Unternehmen beispielsweise solche externen Angriffe simulieren, dass praktisch bewusst eben so Spam-Phishing-E-Mails geschrieben werden, die dann eben nicht auf gefährliche Seiten führen, sondern einfach auf Tracking-Seiten, wo dann dokumentiert wird, guck mal, wir haben die an so und so viel 1000 Mitarbeitende geschickt und so viel Prozent haben draufgeklickt und es geht ja nicht darum, dann den Mitarbeitenden den Kopf abzureißen, sondern das zu nutzen, eben im Sinne der Sensibilisierung, guck mal, das hätte auch schief gehen können und worauf musst du eben achten beim nächsten Mal? Und das ist genau in diesem Bereich. Es ist praktisch eine, ich sage jetzt mal, nächste Eskalationsstufe zum Thema Phishing-E-Mails, die es ja nicht erst seit gestern gibt.
Und die werden ja immer raffinierter, ja? Also man kriegt ja täglich diese Dinger, ob das von PayPal ist oder von irgendwelchen Banken. Und die schauen schon immer besser aus und sind immer weniger Rechtschreibfehler. Also das Absolut. Ist so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel auch.
Absolut. Und umso wichtiger ist es, sich damit zu beschäftigen, weil genau das, was du sagst, ist, früher hatte man eine Spam-E-Mail, eine Phishing-E-Mail sehr leicht erkannt. Da waren viele Rechtschreibfehler drin, das sah nicht vernünftig aus. Also ich habe mittlerweile zum Beispiel ganz pragmatische Strategie zu sagen, wenn ich mir nicht 100% sicher bin, lösche ich die E-Mail und warte, dass derjenige mich anruft. Ich kriege ab und zu mal Anrufe von meiner Bank, die sagen so, sag mal, Jäkel, reagierst du nicht auf meine E-Mail? Zu sagen, du, im Zweifelsfall habe ich es im Zweifelsfall gelöscht und ich nutze dann eher dann beispielsweise die Kommunikationswege in den Online-Portalen. Also gerade wenn es im Bereich Banking gibt es ja immer eine Online-Kommunikationsmöglichkeit, das sollte man dann beispielsweise immer vorziehen und im Zweifelsfall eher löschen. Die zweitbeste Lösung ist dann immer noch mal, wenn man eben vor allen Dingen ein iPhone oder ein iPad hat, dann solche Sachen lieber auf einem iPhone oder auf einem iPad aufzumachen, denn dort kann es tendenziell weniger Schaden ausrichten als auf einem PC.
Thorsten, welche technischen Entwicklungen haben diese Deepfakes und Fake News eigentlich gerade so gefährlich gemacht?
Ja, also die Entwicklungen, die du halt vor allen Dingen im Bereich Audio-Klonfähigkeiten und Video-Klonfähigkeiten hast. Also heute ist es ja so, dass wir, was wir jetzt hier machen beispielsweise, könnten wir heute schon so machen, dass jeder von uns einen digitalen Avatar hat, dass jeder eben mit unserer Stimme, mit unserer Gestik, mit allem Drums und Drans eben gefüttert von uns, könnte dieses Interview jetzt ohne uns stattfinden. Kleiner Spoiler, wir sind's echt, wir sind keine digitalen Zwillinge. Aber das ist einfach eine Technologie.
Und unser Smart ist, wenn man so macht, oder?
Ja, noch, also aber nicht mehr lange. Also ich sag mal ganz pragmatisch zu sagen, die Idee ist eben halt, was man auch öfter bei Bankautorisationsverfahren hat, zu sagen, nehmen Sie mal bitte den Greenscreen raus oder alles, was Greenscreen-Effekte sind. Wir haben jetzt beide den Greenscreen dahinter für den Hintergrund. Das heißt, erstes den Greenscreen rausnehmen. Zweites Thema eben hier mit den Fingern vor dem Gesicht. Drittes Thema ist, mit dem Finger auf die Nasenspitze zu gehen. Also das ist auch immer etwas. Und das andere ist, das sieht man immer, wenn Sie beispielsweise mal die hier zuhören, in HeyGen, das ist so ein Tool, wo man eben auch Sachen übersetzen kann, in Lippensynchron in andere Sprachen. Und das sieht man immer, wenn man eben von vorne das hat, funktioniert das wunderbar. In dem Moment, wo man eine seitliche Aufnahme hat, dann tun sich diese Tools noch schwer. Also das heißt, zur Seite drehen, ich sage mal ganz bewusst, noch. Weil wenn ich mir anschaue, das Thema Gesten beispielsweise, war früher immer eine Herausforderung. Die Gesten waren immer diejenigen, die benutzt wurden beim Aufnehmen der Musteraufnahmen. Weil diese Prinzipien, diese Systeme funktionieren immer so, dass man ein Muster aufnimmt. Da muss man sich vor eine Kamera stellen, muss eben ein bisschen erzählen. Und ich bin ja jemand, wie du siehst, ich rede mit Händen und Füßen. Und dann ist es eben so, wenn dann hinterher ein anderer Text auf den Avatar gelegt wurde, dann passte halt der Text nicht mehr zu den Gesten, die ich dann irgendwie hatte. Also dann wirkte das so ein bisschen nach dem Thema Verkehrspolizei. Und jetzt mit der Avatar Generation 4 von HeyGen, die vor 2 Monaten rauskam, ist es so, dass die Systeme eben auch mal ganz entspannt die Gestik anpasst zu dem, was du sagst. Du hattest schon angesprochen, das Thema Katz-und-Maus-Spiel. IBM hat beispielsweise eine Technologie, wo die sagen, okay, sie messen eben in dem Kamerabild solche Sachen wie Blutfluss in den Adern im Gesicht. Also das ist nochmal etwas. Oder im Bereich Stimmanalyse kann man eben auch dann nochmal bestimmte Anormalitäten dann auch fein messen. Also das ist aber immer ein Katz-und-Maus-Spiel, wie du es so schön gesagt hast.
Du hast ja in unserem Buch ein paar technische Hilfsmittel genannt, mit denen man das entlarven kann. Was sind denn für dich die einfachsten und die zugänglichsten da?
Ja, also zum einen, es geht ja, wir haben ja 2 Bereiche in dem Buch uns angeschaut. Das eine ist das Thema Fake News, das andere ist Deepfakes. Das sind ja die beiden Bereiche, die wir in diesem Buch auch behandeln. Bei Fake News gibt es eben beispielsweise mit NewsGuard eine Möglichkeit, das kann man wunderbar in den Browser integrieren. Da bekommt man dann eben immer, wenn man Quellen anguckt, eine Bewertung, wie gut die entsprechend mit dabei ist. Also das ist so ein Tool beispielsweise, was ich habe. Oder eben Hoaxy als Tool. Also wir haben dort einige genannt. Also es gibt Browser-Erweiterungen, wenn ich in den Plattformen drin bin. Punkt Nummer 2 gibt es eben naturgemäß immer, und das ist eine Oldschool-Strategie, aber ich bin, glaube ich, einer der ganz wenigen Menschen in Deutschland, die noch eine gute Tageszeitung lesen. Also ich habe den Tagesspiegel als Berliner beispielsweise abonniert, und für mich ist es einfach schon ein Unterschied, ob ich mir auf Facebook oder selbst auf LinkedIn oder auf Instagram irgendwelche News reinpfeife oder ob ich weiß, okay, ich habe hier beispielsweise mit dem Tagesspiegel oder mit dem Süddeutschen oder eben mit einfach Qualitätsjournalismus doch eine gewisse Sicherheit, was das Thema anbelangt. Also du kommst ja auch, ich sag mal, aus diesem Bereich Qualität, Journalismus und Kommunikation. Ich glaube sogar, da gibt es ein Stück weit wieder eine Renaissance zu diesem Thema Qualitätsjournalismus, dass ich sage, okay, Menschen werden hoffentlich auch wieder bereit sein, für die Sicherheit, dass diese Quellen echt sind, auch Geld zu bezahlen. Weil die Herausforderung ist ja immer zu sagen, die Leute sind nicht mehr bereit, Geld zu zahlen und guter Journalismus muss natürlich bezahlt werden. Das zweite Thema ist zum Thema Deepfake-Erkennungstechnologien. Also da gibt es beispielsweise eben mit Sensity AI eine schöne Möglichkeit oder mit dem Intel Fake Checker beispielsweise eben Tools, wo ich sage, da kann ich zum Teil sogar in Echtzeit, Reality Defender ist dort ein System beispielsweise, kann ich in Echtzeit, kriege ich dann zumindest eben Indikatoren, ob es passt oder ob es nicht passt, das ganze Thema. Also das sind alle Systeme, die wir auch im Buch dort erwähnt haben, die Links, alles Dinge, die auch ohne Programmierung, auch ohne großen technischen Aufwand schnell implementiert werden können. Und das ist ja wichtig, Sachen, die Sicherheit anbelangt, werden dann implementiert, wenn sie möglichst einfach und möglichst schnell umsetzbar sind. Und vielleicht noch last but not least ist eben, dass ich sage, solche Portale wie Korrektiv beispielsweise kann ich auch immer noch mal durchaus auch im privaten Umfeld empfehlen, die regelmäßig sich einfach bestimmte Fake News Dinge angucken. Selbst wenn Korrektiv beispielsweise nicht immer der politischen Meinung von Donald Trump beispielsweise ist, und das finde ich gut, zeigen sie auch durchaus mal Dinge, wo eben selbst es Fake News und Fake Dinge von Donald Trump gibt, wie ein Foto, wo es eben angeblich eine Verhaftung von ihm gab und da hat Korrektiv dann darauf hingewiesen, nein, das ist auch ein Fake Foto, weil es gibt nicht nur Fake-Videos, es gibt auch Fake-Fotos und da fallen wir auch immer mehr, gerade in Zeiten, wo wir immer schneller einfach visuell kommunizieren, fallen wir immer schneller drauf rein.
Ja, und sag mal, Thorsten, kosten diese Tools was oder sind die kostenlos für den Anwender?
Also Korrektiv beispielsweise ist etwas, was es kostenfrei gibt. Auch die anderen genannten Tools haben oft eine kostenfreie Basisvariante. Wenn man es dann gerade im Unternehmen in einen höheren Bereich skaliert, dann kostet es im Regelfall Geld. Nur muss ich mal gucken, was ist das, ich sag mal, das Risiko auf der anderen Seite. Und wenn ich jetzt mal gucke, wir haben hier auch im Buch ja einige Beispiele, also wo es mal teilweise auch um größere Summen geht, wo eben beispielsweise ein Unternehmen im asiatischen Bereich mal eben dazu aufgefordert wurde, 450.000 US-Dollar mal entspannt irgendwo auf irgendwelche Konten zu überweisen. Da relativieren sich solche Kosten dann relativ schnell als kleine Investitionen.
Du sprichst ja auch von technischem Selbstschutz, wenn du jetzt Manager trainierst und Unternehmen trainierst, was können die realistischerweise machen, um sich vor digitalen Täuschungen zu schützen? Was empfiehlst du denen?
Ja, also das erste ist erstmal Awareness, also zu sagen, erstmal nicht alles zu glauben, was man sieht. Also das ist einfach schon mal ganz wichtig. Der erste Schritt, Awareness, dass man sagt, Mensch, Leute, bitte eben guckt nochmal drauf. Beim Thema Phishing ist es mittlerweile jedem so ein Stück weit, ich sag mal, bewusst. Was vielen Führungskräften nicht bewusst ist, dass diese Technologie, was die heute schon kann. Und deswegen ist es eine gute Idee, sich einfach mal Beispiele anzugucken. Die gibt es teilweise ja auch in humorvoller Form. Ich weiß nicht, ob du diesen America's Got Talent Videospot mal gesehen hast, wo eben ein Künstler auf der Bühne ist. Er singt ein Lied und live wird oben über eine Kamera übertragen, dass eben einer der Juroren dort dieses Lied singt. Also mit der Stimme und mit dem Bild. Also und sowas empfehle ich immer durchaus mal auch im Sinne der Awareness, jetzt das nicht auf der wissenschaftlichen Ebene zu machen, sondern guck mal auf eine unterhaltsame Art. Also Awareness, Punkt Nummer eins, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer zwei, dann auch dort Budgets zur Verfügung zu stellen für das Einsetzen von Tools im Unternehmenskontext entsprechend mit dabei. Und das dritte ist, dass man sich Gedanken darüber macht. Das hat man im Bereich IT und im Bereich Banken hat man oft so ein Thema Notfall. Szenarien. Also wie ist ein Ablauf, wenn dann mal was passiert? Also wenn wir gehackt werden, wenn wir ein Lockout haben. Und genauso gehört zu diesem Thema eben auch, sich Gedanken zu machen, was sind Notfallszenarien? Das eben Awareness, eben Tools einzuführen und entsprechende Abläufe zu definieren. Und die schlechte Nachricht ist, das geht nicht mal eben in einer halben Stunde, da muss man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Banken werden dazu gezwungen, weil da gibt es dann Dinge wie DORA, wie NIS 2 und also solche regulatorischen Anforderungen, die man hat. so sehr wir manchmal, ich arbeite ja auch viel für Volks- und Raiffeisenbanken, so sehr wir da manchmal fluchen über die Regulatorik, so gut ist es manchmal aber auch, dass man da mal ein Stück weit gezwungen wird, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es darf halt nicht übertrieben werden in dem Bereich. Also deswegen ist mal eine gute Idee, sich solche Frameworks mal anzuschauen. Und das Gute ist eben auch, die Technologien, um sowas zu erkennen, werden immer einfacher und sowas im einfachsten Fall gegen Fake News, sich mit Korrektiv beispielsweise zu schützen, das ist immer die einfachste Form.
Wenn man jetzt sieht, es auf der einen Seite gibt es ja die Medien- und Informationskompetenz und im anderen Bereich hat man die technischen Lösungen. Wie würdest du da die Gewichtung sehen und bewegt sich da was in den Unternehmen?
Also ich würde es fast auf 50-50 sehen, also in diesem Bereich. Fast, wenn ich jetzt mal gucke, die drei Bereiche Awareness, Thema Technologie und Prozesse dahinter, dann würde ich es fast dritteln sogar, dass ich sage, in dem Bereich. Also der technische Teil ist die Voraussetzung dafür, aber letztendlich, wenn ich jetzt mal gucke, wie beim Thema Phishing-E-Mail, es werden eben ein Großteil der Phishing-E-Mails mittlerweile ja schon rausgefiltert, da kommen ja viele gar nicht mehr an. Dann gibt es aber eben in der zweiten Stufe die, wo ich sage, so jetzt, wenn eine durchkommt, idealerweise klickt er nicht drauf. Und wenn jemand dann draufklickt in der dritten Stufe, was sollte man dann idealerweise tun, wenn es denn dann entsprechend passiert ist? Das sind im Prinzip immer die drei Stufen, die man mit dabei hat. Ich würde sie tendenziell erstmal mittlerweile sogar gleichgewichten, wo man dann sogar sieht, wir sind bei 2/3 auf dem Teil nicht technisch, bei 1/3 bei dem Thema technisch. Der Engpass ist der Mensch, meistens.
Ja, so wie häufig. Wenn du jetzt die Schulungen hast in den Unternehmen, was sind die drei häufigsten Irrtümer zu KI und Fake und Phishing?
Ja, die häufigsten Irrtümer ist, ich merke doch, wenn was falsch ist. Das ist so das Erste, zu sagen, ich weiß doch, was richtig ist, ich weiß doch, was falsch ist. Also selbst mir als, ich sag mal, jemand, der sehr gut informiert ist, also ich halte mich für jemand, also ich lese jeden Tag eine Tageszeitung, ich höre qualitativ gute Podcasts wie von der Zeit alles gesagt und die Lage der Nation von Philipp Banse und Ulf Burmeier. Also ich lese häufiger mal eben das Handelsblatt und die Zeit. Also ich halte mich für jemand, der sehr gut informiert ist und der sonst eine relativ starke Nachrichtendiät von Junk-Nachrichten hat. Trotzdem falle ich immer wieder darauf rein und sage so, weil jeder ja in seiner Bubble ist. Also deswegen so das Erste ist zu sagen, ich merke es ja eh. Das Zweite ist zu sagen, okay, die Technologie ist noch nicht so weit. Also ja, ich kann mich doch zur Seite drehen und dann ist es doch erkennbar, dass das alles nicht passt. Ich habe vorhin schon ganz bewusst gesagt, noch, also das heißt ganz bewusst noch ist es dieser Fall, also den ich mit dabei habe. Und das Dritte ist, was die wenigsten auf dem Zettel haben, ist, dass es, wie wichtig es ist, ein Prozess zu haben, wenn was passiert. Also, weil das ist immer, wenn ich jetzt mal gucke, eben in vielen Bereichen, also wenn ich gucke, ein Notarzt, ich sag mal, wenn der irgendwo ist, der überlegt sich jetzt auch nicht in dem Moment, wo er eben am Unfallort ist, was er jetzt macht, sondern der hat eine klare Prozedur, der hat eine Checkliste, der weiß genau, was los ist. Oder ein Pilot beispielsweise, die überlegen sich auch nicht so nach dem Motto, was checkt man jetzt mal heute, sondern da gibt es eine klare Checkliste, eben einmal, was passiert schon im Sinne von im Vorfeld. Und was passiert, wenn mir ein Triebwerk abfliegt, ich sag mal abfällt, dann haben wir dafür auch eine Checkliste und sagen, okay, linkes Triebwerk ist abgefallen, rechtes ist noch, ist eine andere Checkliste, als wenn beide abgefallen sind. Und das ist so dieses Thema, ich glaube, da kann man sich sehr gut orientieren aus dem medizinischen Bereich, man kann sich sehr gut orientieren aus Bereichen, wo es schnell gehen muss. Also wenn ich so ein Thema Formel 1 Pitstop angucke, da überlegen die auch nicht, welchen Reifen schraube ich da als erstes ab, sondern da sind die mittlerweile eben im Sekundenbereich, weil sie halt vorher genau die Abläufe durchgetaktet haben oder wie bei der Fliegerei, wo ja auch sich der Kreis wieder schließt im Sinne von präventiv mit Checklisten zu arbeiten, aber eben auch Checklisten und klare Prozeduren zu haben. Was passiert, wenn du eben mit dem Ding auf Wasser landest? Dann haben wir es halt auch 25.000 Mal geübt, so einen Flieger halt möglichst schnell zu evakuieren. Deswegen ist beim Hudson River beispielsweise kein Mensch umgekommen, weil die das halt, ich sag mal, ein paar Mal vorher geübt hatten.
Da hat der Scully seine Liste ganz gut im Kopf gehabt, oder?
Ja, genau. Und seine Mannschaft einfach auch, weil die haben ja natürlich dann auch in schnellster Form das Flugzeug evakuiert. Und das ist eben genau das zu sagen, in dem Moment, das ist wie mit Schlagfertigkeit. Also ich sag mal, der richtige Spruch fällt ja auch erst hinterher ein immer, wenn du irgendwie einen entgegenschleudert bekommst. Und umso wichtiger ist, sich halt vorher Gedanken zu machen, dass du den Spruch dann auch eben auf den Lippen hast, wenn er kommt. Und genauso ist es eben auch bei dem Thema Deepfake und Fake News.
Also ich habe das auch festgestellt, ich hatte erst letzte Woche ein Krisenkommunikationstraining und die waren operativ auf ziemlich viele Krisen ganz gut eingestellt, aber kommunikativ, wie die Kommunikationswege sind, da haben wir noch sehr, sehr viel verbessern müssen und das stelle ich sehr häufig vor. Und ich stelle auch fest, wie überrascht die Manager sind, wenn sie sehen, was heute schon möglich ist mit Fakes, was Stimmen angeht und was Videos angeht. Und das würde ich auch gerne nochmal von dir hören. Wie reagiert die denn, wenn du denen das zeigst mit ihrer eigenen Stimme oder vielleicht sogar mit ihrem eigenen Video?
Ja, die gucken mich immer an wie ein Kaninchen, wenn es blitzt. Also wo sie sagen, was, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Genau, das ist auch eine gute Idee, eben dann das Ganze auch ein Stück weit zu machen, weil natürlich gibt es auch die Technologie, also standardmäßig ist ja diese Technologie auch für gute Sachen brauchbar. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe einen CEO eines mittelständischen Unternehmens, der kriegt immer, wenn eine Kamera angeht, kriegt er immer leichte Tonaussetzer. Also weil er sagt, das ist irgendwie nicht das, wo ich mich wohlfühle. So, jetzt möchte der aber regelmäßig eben kommunizieren in Richtung seiner Mitarbeiter. Der hat auch wenig Zeit. Was haben wir gemacht? Wir haben einen digitalen Zwilling gebaut. Der kann per Diktiergerät, Schrägstrich auf seinem iPhone, über die Sprachmemo, spricht er mit seinen Mitarbeitenden. Und dann ist es so, dass die Original-Audio-Tonspur geht dann auf den digitalen Zwilling drauf. Damit wird das Video generiert. Also das ist ja ein guter Zweck, der dafür genutzt wird. Oder im Customer Service, auf Webseiten oder sowas. Das Risiko ist nur halt, dass es missbraucht wird. Die gute Nachricht ist, wenn man das mit seriösen Mitteln macht, solche digitalen Zwillinge, dann erfordert es immer eine Authentifizierung der jeweiligen Person. Also ich konnte jetzt von diesem CEO beispielsweise nicht einfach eben einen digitalen Zwilling erzeugen, sondern der musste dann wie bei einer Bankautorisation nochmal hinterher dann eben auch sagen, ich bin das und so weiter mit echter Stimme, allem drum so dran, das ist gut. Jetzt sagt jeder, ach, dann sind wir doch out of danger. Ja, das Problem ist, es gibt natürlich auch Tools, wo ich auch einfach Videomaterial reinkippen kann. Und jeder hat vielleicht schon diese Videos mit Tom Cruise beispielsweise gesehen, die eben hier per Fake News gemacht wurde. Was man da eben auch sieht, sobald es auf die Seite geht, dann merkt man, da ist es entsprechend mit dabei. Aber es wird einfach immer besser und vor dem Hintergrund umso wichtiger. Und eine gute Strategie ist einfach dann auch die, mit den Sachen zu konfrontieren, so wie du das in deinen Sensibilität zum Krisentraining natürlich auch machst.
Jetzt lass uns doch mal gemeinsam in die Zukunft schauen. Das entwickelt sich ja alles brutal schnell. Es ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her, dass ChatGPT so die breite Öffentlichkeit gefunden hat. Wie sieht das denn in 1-2 Jahren aus? Hast du da schon eine Idee oder hast du da auch mit Entwicklern gesprochen?
Also ich glaube, jeder, der sagt, er kann beim Thema KI 2 Jahre nach vorne gucken, da habe ich ein kleines Fragezeichen dahinter, um nicht zu sagen ein großes. Also selbst, ich sag mal, ein Sam Altman, den ich dafür durchaus kompetent halte als Gründer von OpenAI und Verantwortlicher, sagt auch, ich habe keine Ahnung, was KI in 2 Jahren macht. Wenn er sich dazu keine Aussage hinreißen lässt, wäre es mehr als vermessen, wenn ich es tun würde. Also ich glaube, wir unterhalten uns da auch eher über Monatszeiträume in dem Bereich. Das, was ich aber mit ziemlicher Sicherheit schon sagen kann, und das deckt sich mit der Meinung von vielen Menschen, die dort noch mehr Expertise auch im technischen Bereich haben, das wird nicht besser. KI wird nie so schlecht sein, wie sie heute ist. Die Dinge, wo ich heute bewusst ein noch sage, also noch kann ich, wenn ich mich auf die Seite drehe, erkennen, dass es nicht ist. Das sind Nochs, wo ich davon ausgehe, innerhalb des nächsten halben Jahres werden wir das nicht mehr auseinanderhalten können in diesem Bereich. Umso wichtiger ist, ganz pragmatisch Dinge einzuführen. Und ich gebe mal 2 Beispiele. Ein Beispiel, was man einführen kann, ist eine Multifaktor-Authentifizierung. Das kennt jeder, ich sag mal, im Bereich Banking. Wenn ich was überweisen will, dann muss ich nochmal auf dem Smartphone oder auf einem Terminal nochmal einen zweiten Faktor bestätigen. Ja. Das ist etwas, was ich wunderbar heute sofort einführen kann. Und überall, wo Sie, liebe Zuhörer, die Möglichkeit haben, einen zweiten Faktor einzurichten, richten Sie ihn ein. Punkt Nummer, weil dann muss man 2 Systeme kompromittieren. Und 2 Systeme zu kompromittieren ist auch nicht unmöglich, aber es ist zumindest schwieriger. Der zweite Tipp ist, Codewörter zu vergeben. Also es gibt ja auch im privaten Feld so dieses Thema, jeder hat bestimmt schon mal die WhatsApp bekommen von seiner Tochter, wo es heißt, ich habe hier ein neues Handy und das ist meine neue Telefonnummer beispielsweise. Jetzt habe ich eine Tochter, also deswegen ist es so, dass ich sage, da ist die Gefahr dann schon groß in dem Bereich. Aber hier ist es eben auch so, dann Codewörter zu vereinbaren, dass man sagt, so, wenn es echt ist, was ist ein Codewort? Also vereinbaren Sie Codewörter in der Familie. Es gibt auch diese Enkeltricks und diese ganzen Dinge, wo man immer sagt, okay, Oma, wenn ich's bin, dann fragst du mich bitte nochmal eben nach etwas. Und das, nachdem gefragt wird, sollte bitte nicht irgendwas sein, was auch bei Facebook öffentlich ist. Also bitte nicht nach dem Geburtsnamen der Mutter fragen, bitte nicht nach dem Geburtsdatum, nach der Adresse fragen. Alles Dinge, die man eben durch sogenanntes Social Engineering rausbekommt, sondern eben etwas zu fragen, was eben nicht öffentlich ist, was eben nur Mitarbeitende, Vorgesetzte, Kolleginnen, Kollegen oder eben Familienmitglieder kennen. Also da kann man dann manchmal auch durch analoge Strategien, kann man auch digitale Fake-Strategien zum Teil aushebeln.
Welche dieser Innovationen machen dir Hoffnungen und wo siehst du auch die größten Risiken in der Zukunft?
Also Hoffnungen sehe ich darin, dass auch die Deepfake-Erkennung auch natürlich Fortschritte macht. Also wenn ich mir angucke, was eben Intel beispielsweise mit dem Face-Checker macht, auch IBM ist in dem Bereich, die arbeiten auch sehr eng zusammen. Sehr, sehr gut, wo die Technologie mittlerweile einfach dann beispielsweise eben hier Blutströme im Gesicht, die wir mit normalem Auge nicht mehr sehen, eben auch erkennen können. Also das macht mir Freude, wenn ich sehe, da gibt es einfach auch biometrische Verfahren, die sich dort weiterentwickeln und sagen, okay, oder auch im auditiven Bereich, das ist eben Dinge, die auch vor allen Dingen in der Vergangenheit immer nur gingen im Nachhinein. Also ich konnte, was immer schon länger geht, ich kann ein Video praktisch hochladen und kann sagen, machen wir da ein Fake-Checking. Jetzt sind wir nur, wenn jemand einen Videoanruf simuliert, sind wir im Echtzeitbereich. Ja. Und das, was mich positiv stimmt, ist, dass mittlerweile die Rechenkapazitäten so viel besser werden, dass man solche Sachen live machen kann. Also dieser Face-Checker ist ein Live-System beispielsweise. Auch Audiosysteme kommen jetzt mehr live. Und ein riesengroßer Durchbruch wird kommen, wenn das Thema Quantencomputing dort eben kommt, weil Quantencomputing wird dann in der Lage sein, sehr viel mehr aus solcher biometrischen Informationen zur gleichen Zeit mit zu verarbeiten. Die Risikoseite wieder ist auch, jedes Messer hat ja immer zwei Seiten. Also das heißt Risiko, wenn ich mir beispielsweise Thema Quantencomputer auch angucke, damit wird es auch möglich sein, eben eine heute sehr harte Verschlüsselung eben sehr viel schneller und sehr viel leichter zu sprengen, zu hacken. Also das heißt, da ist es dann wieder Hase- und Igel-Prinzip. Also umso wichtiger ist es auch für Führungskräfte, ein gewisses Maß an nicht zu tiefen Know-how zu haben. Aber Führungskräfte müssen aus meiner Sicht in der Lage sein, Technologien einzuschätzen, zu sagen, wo stehen Technologien heute, was sind Technologien, die in Kürze relevant sein werden und wie muss ich mich als Unternehmen darauf einstellen. Denn gerade in diesem Bereich jetzt Fake News, Deepfakes, wenn ich weiß, okay, mit diesem Thema Quantencomputing beispielsweise könnte es sein, dass bestehende Verschlüsselungen kompromittiert werden, dann muss ich mir heute schon Gedanken machen, was muss ich vorbereiten, damit das eben nicht eintritt.
Wenn du einen Wunsch hättest an Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, um die digitale Wahrheit zu stärken, was wäre das?
Der Wunsch, den ich hätte, wäre, dass Politik vor allen Dingen nicht einfach reflexartig auf Stimmungen reagiert, sondern idealerweise das Richtige tut. Also wenn ich wieder sehe, dass beispielsweise, wenn irgendwo natürlich schlimme Attentate dort eben erfolgen, was ist das Erste, wo danach gerufen wird, nach so einem Thema Vorratsdatenspeicherung beispielsweise in diesem Bereich? Also wo ich sage, das sind dann immer, ich sag mal, kurzfristige Reflexe. Und wenn ich mir auch Dinge angucke, beispielsweise gab es eben eine sehr, sehr gute Initiative zum Thema im Bereich Kinderpornografie. Und das fand ich nämlich so ein schönes Beispiel, wo man sieht, da wird immer danach gerufen, okay, jetzt sollen von die Politik sagt, jetzt wird jeder Chat wird eben im Vorfeld kontrolliert, ob das kinderpornografische Inhalte hat. So, das diskutieren Sie. Auf der anderen Seite gab es eine kleine Gruppe eben von IT-Profis im BKA, die sich damit beschäftigt haben. In dem Moment, wo eine Kinderpornografie-Seite aufkam, haben die die sofort identifiziert und runtergenommen vom Netz. So, das stellen sie ein und auf der anderen Seite gehen sie in diese Richtung. Also deswegen sage ich, Moment mal, da wo es auch schon sinnvolle Initiativen gibt, nämlich nicht an den sichtbaren Symptomen zu arbeiten und an Pseudolösungen zu arbeiten, sondern an der Ursache zu arbeiten. Und ich glaube, Walter Scheel war es mal, der gesagt hat, okay, die Aufgabe der Politik ist nicht eben zu hören, was das Volk will und das irgendwie umzusetzen, sondern die Aufgabe ist, die richtigen Dinge zu tun und das idealerweise dem Volk zu erklären. Und das wäre mein Wunsch, nicht nur beim Thema EDV, sondern auch bei weiteren eben gesellschaftlichen Themen. Und ich glaube, da sind wir auch relativ nah beieinander.
Thorsten, wunderbar. Vielen Dank. In deinem Kapitel, in unserem Buch, zeigst du ja auch eindrucksvoll, dass Technologie nicht nur Teil des Problems ist, sondern auch Teil der Lösung. Wer mehr darüber wissen will, findet alles über dich unter www.jekelteam.de, richtig?
Wunderbar. Und digitalforproductivity.de mit einem 4 geschrieben in der Mitte. Genau.
Genau. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Und ja, wer mehr darüber lesen will, dieses Kapitel von Thorsten Jekel ist in Wir sind Fake ab sofort im Handel oder auf Amazon oder bei brainscript.de. Lieber Thorsten, alles Gute und vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir. Und das Buch lohnt sich darüber hinaus natürlich zusätzlich, weil es noch viele weitere tolle Autorinnen und Autoren gibt, die das von ganz verschiedenen Seiten aus betrachten, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Und deswegen finde ich auch deinen Ansatz so gut, zu sagen, hier verschiedene Menschen mit verschiedenen Blickwinkeln reinzuholen, die dieses wichtige Thema beleuchten. Vielen Dank, lieber Nicola.
Und die anderen kommen natürlich auch alle noch in dieser Podcast-Serie. Demnächst.
Ich freue mich drauf.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.